Ernährung und Umweltschutz. Zwei Themen, die schon für sich viel diskutiert werden. Wenn man die beiden Themen aber miteinander kombiniert, dann wird es so richtig kompliziert. Darf man überhaupt noch Avocados essen? Soll man lieber den deutschen Apfel aus dem Kühlhaus kaufen oder den, der extra aus Neuseeland eingeflogen wurde? Es kursieren auf jeden Fall eine Menge Mythen und Gerüchte rund um diese Fragen. Und dazu kommt noch, das, was wir kaufen und essen, dass das auch noch eng in Verbindung mit Politik und Industrie steht. Wer soll da noch den Überblick bewahren? Im ersten Teil unserer Themenstunde sprechen wir erstmal über umweltfreundliche Lebensmittel. Detektor FM-Redakteurin Berit Ström ist hier bei mir im Studio. Sie hat mit verschiedenen Wissenschaftlern und Fachleuten über das Thema gesprochen und versucht, das Ganze ein bisschen zu ordnen. Hallo Berit.
Hallo.
Ein heikles Thema ist es mit der Ernährung. Und für viele hängen da auch große Emotionen dran. Wir wollen heute aber nicht über gesundheitliche Aspekte oder Tierschutz sprechen, sondern ganz explizit darüber, wie die Umwelt mit unserer Ernährung in Zusammenhang steht.
Genau. Da muss natürlich jeder erstmal selbst seinen Schwerpunkt setzen. Aber bei all den Dingen und den neuen Erkenntnissen, die man ständig so mitbekommt, entsteht natürlich auch sehr schnell Verwirrung. Und man muss sich erstmal fragen, was ist mir eigentlich am wichtigsten? Meine Antwort ist in diesem Fall die Umwelt, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, beim Thema Umwelt stößt man schnell auf einen Begriff, und zwar Nachhaltigkeit. Was bedeutet das genau, wenn man von Ernährung spricht?
Der Grundgedanke ist erstmal der, den wir auch schon von der Definition her aus dem Schulunterricht kennen. Also die Entwicklung muss die Bedürfnisse der Menschen heute so befriedigen können, dass wir die der kommenden Generationen nicht gefährden. Oder in dem Fall eher den Hunger stillen, den Planeten nicht zerstören und keine Menschen ausbeuten. Und das setzt sich auch erstmal aus den klassischen drei Dimensionen zusammen, die man wahrscheinlich auch schon kennt, nämlich der sozialen, der ökonomischen und der ökologischen Komponente. Ja, und die ökologische Komponente, die habe ich mir nochmal genauer angeschaut.
Wenn es also um Lebensmittelproduktion geht, welche Faktoren spielen denn dann in ökologischer Hinsicht eine Rolle?
Das allein ist eine unheimlich komplexe Angelegenheit. Da kommen so viele unterschiedliche Dinge zum Tragen, dass man da ziemlich schnell den Überblick verlieren kann. Und zwar auch deshalb, weil das natürlich nicht für jedes Lebensmittel gleich ist und man da keine allgemeinen Regeln aufstellen kann. Lukas Fesenfeld ist Mitgründer der Organisation Nahrhaft und forscht an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich an der Schnittstelle zwischen Umwelt und Ernährung. Und er hat mir nochmal genauer erklärt, welche Nebenwirkungen in der Lebensmittelproduktion so zusammenkommen.
Wenn man sich beispielsweise die ökologische Komponente der Nachhaltigkeit anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel der Wasserverbrauch eine große Rolle spielt, der Flächenverbrauch von Lebensmitteln, wie viel Pestizide eingesetzt werden, wie die Klimabilanz ist und welcher Einfluss Lebensmittel auf die Biodiversität hat und aber auch zum Beispiel der Anteil von Verpackung und Plastikabfall, der entsteht, spielt in der ökologischen Komponente der Nachhaltigkeit eine große Rolle.
Puh, das ist ja auf jeden Fall eine Menge und vor allen Dingen sind es ja auch Dinge, die ich gar nicht über jedes einzelne Produkt herausfinden kann.
Genau, das ist auch die Schwierigkeit. Das ist so ein Berg, dass der normale Mensch da überhaupt nicht durchblicken kann, selbst wenn man gern was Gutes tun möchte. Und viele wenden sich dann einfach auch von dem Thema ab und sagen, man kann es ja eh nicht richtig machen und dann versuche ich es auch erst gar nicht. Das sagt auch Lukas Fesenfeld.
Man kann halt nicht immer sagen, dass die regionale Kartoffel jetzt die bessere Kartoffel ist. Im Durchschnitt ist ein saisonales und regionales Produkt meistens besser. Aber man kann es halt nicht bei jedem einzelnen Produkt eindeutig sagen. Und das macht es eben komplex. Aber diese Komplexität vertuscht manchmal, was die wirklich wichtigen Faktoren sind. Und das sind eben Lebensmittelabfälle und der Anteil tierischer Produkte. Und ich glaube, es geht sehr stark darum, diese wirkungsvollen Hebel stärker zu kommunizieren, weil dann fühlen sich Menschen ermutigt und handlungsfähig.
Okay, und was genau sind jetzt diese wirkungsvollen Hebel, von denen er spricht?
Ein ganz zentraler Punkt ist definitiv der Konsum von Fleisch und tierischen Produkten. Das ist ein Faktor, der auf die Umwelt am meisten schädlichen Einfluss hat. Laut einer Studie vom WWF ist allein die Fleischindustrie für 10% aller Treibhausgase verantwortlich. Aber da geht es nicht nur um CO2, sondern auch um den noch viel schädlicheren Ausstoß von Methan. Außerdem werden durch die Fleischindustrie Böden und Grundwasser verseucht und auch viel Wasser überhaupt erstmal benötigt. Aber natürlich hinterlassen auch andere Lebensmittel ihre Spuren und verbrauchen Ressourcen. Ich habe mit Nils Jungblut gesprochen, der ist Geschäftsführer von ESU Services, einem Beratungsunternehmen für Umweltbilanzen, und er hat in einer Studie die Ökobilanz von verschiedenen Ernährungsstilen miteinander verglichen.
Je weniger Fleisch gegessen wird oder je weniger tierische Produkte gegessen werden, desto besser ist es eigentlich für die Umwelt. Also das Beste wären demnach die Veganer.
Dazu muss man allerdings sagen, dass das natürlich ganz allgemein untersucht wurde und sich in der Praxis auch zwei Veganer komplett unterschiedlich ernähren können. Zum Beispiel der Grad der Verarbeitung eines Lebensmittels spielt eine Rolle, wobei das ja auch zur längeren Haltbarkeit dienen kann, was dann wiederum unter Umständen positiv wäre. Und Gemüse und Obst verbraucht natürlich in der Landwirtschaft auch besonders viel Wasser. Noch dazu wird es oft eingeflogen. Unter dem Strich kann man aber trotzdem sagen, dass Tierprodukte auch deshalb die negativste Bilanz haben, weil die Tiere in der Zucht ja zusätzlich noch Futter brauchen, das auch erst noch angebaut werden muss und die Umwelt zusätzlich belastet. Deshalb hat in der Studie auch der am tiereiweißreichste Ernährungsstil am schlechtesten abgeschnitten.
Okay, also das bedeutet quasi, dass wenn wir wirklich effektiv die Umwelt schützen wollen, dann müssen wir alle Veganer werden.
Nein, genau das ist auch das Problem, dass genau solche absoluten Aussagen und Empfehlungen unheimlich stark polarisieren und die Menschen, die eigentlich vielleicht gerne etwas an ihrem Verhalten ändern möchten, verunsichern oder sogar abschrecken. Wenn wirklich alle den Konsum von Fleisch und Tierprodukten ein bisschen reduzieren würden oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dann hätte das einen viel, viel größeren Effekt, als wenn einige wenige völlig verzichten. Und dabei ist dieser schrittweise Verzicht wahrscheinlich auch viel leichter in die Tat umzusetzen.
Mal abgesehen von weniger Fleisch und anderen Tierprodukten, was kann ich noch tun, wenn ich einkaufen gehe, so ganz praktisch im Supermarkt?
Grundsätzlich sollte man sich erstmal vor allem von dem Gedanken verabschieden, alles richtig machen zu wollen. Du hast ja gehört, welche Aspekte man da alle abwägen müsste. Dazu kommt noch, dass ein Lebensmittel eine extrem lange Herstellungskette hat. Da sind ganz viele Schritte von der Vorbereitung des Feldes über den Transport bis hin zur Verarbeitung und Entsorgung. Dafür bräuchte man vermutlich mehrere Doktortitel, um das alles beurteilen zu können. Und gerade wenn es um die Lebensmittelauswahl geht, steht man im Supermarkt vorm Regal ziemlich oft vor zwei eher schlechten Alternativen und muss sich dann für das geringere Übel entscheiden. Nehme ich jetzt die losen Tomaten aus Spanien oder doch besser die verpackten, die aber aus Deutschland kommen? Das ist unheimlich frustrierend und man kann eben auch nicht pauschal sagen, was da besser ist. Wenn man sich aber grundsätzlich beim Einkaufen dieser Problematiken bewusst ist, dann ist es okay, sich in so einer Situation auch einfach für eine Sache zu entscheiden, weil man als Einzelner einfach kein Experte für jedes einzelne Lebensmittel sein kann. Und genauso wenig gibt es allgemeingültige Regeln, die immer, immer richtig sind. Grob kann man aber trotzdem einige Dinge beim Einkauf beachten, die allgemein bei der Orientierung helfen können. Und was genau das ist, das habe ich Ursula Hatzen gefragt. Sie ist die Präsidentin von Slow Food Deutschland. Das ist eine Organisation, die sich für faire, regionale und nachhaltige Esskultur einsetzt.
Da gehört ganz wesentlich dazu, das trägt ja auch zum Genuss bei, dass man innerhalb der Jahreszeiten eigentlich isst, soweit das möglich ist, das, was jahreszeitlich möglich ist, zum Höhepunkt sozusagen der Saison geerntet, reif und dann noch nah bei uns dran, also aus der Region, möglichst dann aber auch noch ökologisch erzeugt. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, da tut man der Umwelt viel Gutes und dem eigenen Genuss auch.
Und wie sieht es mit Plastik aus?
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Dass wir viel zu viel davon produzieren, ist ja nichts Neues. Aber jetzt vor kurzem haben Forscher der University of Hawaii auch noch herausgefunden, dass Plastikmüll, wenn er auf Müllhalden der Sonne ausgesetzt ist, auch noch Methan freisetzt. Wäre also echt toll, das beim Einkauf so gut es geht zu vermeiden.
Indem man eben versucht, unverpackt einzukaufen, das Gemüse ohne Plastiktüten, ohne Plastikverpackung an den richtigen Einkaufsorten, ob das jetzt der Markt ist, der Naturkostladen, die Biobox. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man dem Plastik beim Einkauf schon entkommt. Aber wir sind, was die Plastikproduktion oder die Verwendung des Plastiks in den Haushalten angeht, wirklich am Anfang.
Also auch wieder eine ganze Menge, auf die ich achten muss, wenn es um Plastik geht.
Ja und nein. Bei manchen Produkten sind gar nicht alle Kriterien unter einen Hut zu bringen. Und wenn ich mir Bio nicht leisten kann, tut es auch eine konventionelle Kartoffel, wenn sie regional oder am besten sogar auch noch unverpackt ist. Ich glaube, wichtig ist einfach, sich vor Augen zu führen, was und wie viel man konsumiert, ob man manche Dinge vielleicht auch selbst machen kann und andere vielleicht sogar gar nicht braucht. Und sich dann überlegen, was man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten noch tun kann, sich aber auf gar keinen Fall von der Fülle dieser Ratschläge unterkriegen lassen. Und was auch sehr wichtig ist, wir sprechen hier ja immer nur von der privaten Ebene und vom einzelnen Menschen und da fühlt man sich ziemlich schnell auch alleingelassen. Dabei hat gerade der Konsum und die Lebensmittelindustrie natürlich auch eine politische Ebene, die überhaupt erst die Rahmenbedingungen schafft, in denen wir uns dann bewegen und entscheiden müssen. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema.
Es ist gar nicht mal so leicht, beim Einkauf von Lebensmitteln auf die Umwelt zu achten, denn dahinter stecken komplizierte Prozesse. Wie man trotzdem den Überblick behält und worauf man achten kann, das hat mir Detektor FM-Redakteurin Berit Ström erzählt. Und kompliziert geht es auch weiter. Denn auch wenn wir das Gefühl haben, mit unserem alltäglichen Einkauf individuelle Entscheidungen zu treffen, egal ob nach Vorlieben, Sonderangeboten oder ökologischen Vorsätzen, ist der Lebensmittelkonsum immer auch Teil eines viel größeren Systems. Ein Zusammenspiel aus Politik und Industrie schafft überhaupt erst die Rahmenbedingungen, in denen wir unsere Kaufentscheidungen treffen können. Ob bewusst oder unbewusst. Deshalb geht es jetzt darum, wie es gerade auf dem Markt für nachhaltige Lebensmittel aussieht, was der Begriff Greenwashing damit zu tun hat und wie uns bei alledem auch noch unsere eigene Psyche in die Quere kommen kann, wenn wir versuchen, umweltfreundlich einzukaufen.
Bio, Bio, überall Bio. Bio ist doch längst eine Massenbewegung, oder? Das könnte man zumindest glauben, wenn man sich in Supermärkten, Drogeriemärkten oder Naturkostläden umschaut. Und auch die Zahlen sind optimistisch. Jährlich zweistellige Wachstumsraten im Biosektor klingen nach sonnigen Aussichten. Ganz so rosig sieht das Daniel Kofal aber nicht. Er ist Ernährungssoziologe und Gründer des Büros für Agrarpolitik und Ernährungskultur.
Bio-Lebensmittelkonsum muss man ganz genau sich anschauen. Natürlich hat die Bio-Geschichte eine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Es ist ja so, dass das Bio-Segment am Gesamtmarkt schon angestiegen ist die letzten Jahre. Sie haben jetzt die 5%-Hürde geknackt am Lebensmittelmarkt. Gesamtlebensmittelmarkt, muss man aber eben sagen. Und von der Massenbewegung, also wo man ja sagen würde, das müsste ja irgendwie eine Masse sein, also ein Großteil zumindest, davon ist man auf jeden Fall weit entfernt.
Das heißt, 95% auf dem Markt stammen immer noch aus konventioneller Produktion. Und gerade weil die Zahlen so klein sind, klingen die Wachstumsraten umso größer. Aber nur weil auch Aldi, Lidl und Co. mittlerweile Bioprodukte im Sortiment haben, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch viel gekauft werden. Vielmehr würden die Produkte dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, in einem nachhaltigen Umfeld einzukaufen und das Gewissen beruhigen, wenn man dann doch zur konventionellen Alternative greift. Und die guten Zahlen haben auch noch einen weiteren Effekt, sagt Daniel Kofal.
Wenn man immer so kommuniziert, dass es schon ein Erfolg ist und ernähren uns quasi schon alle ganz umweltverträglich und eigentlich gibt es da kaum noch Probleme, es ist so ein Selbstläufer, dann führt das dazu, dass man eigentlich an den Stellen, wo man nachbessern müsste, nicht mehr nachbessern muss, politisch zum Beispiel. Also bei der Forschung, die Bio- und die ökologische Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion ganz dringend benötigen, da noch mehr Gelder reinzustecken. Das wird ja gar nicht nötig, wenn man sieht, es entwickelt sich ja sowieso von alleine.
Ein Grund für das relativ langsame Wachstum des Biosektors sind natürlich die Preise. Es liegt aber auch daran, dass ökologische Landwirtschaft sehr viele Ressourcen benötigt.
Auch da wäre es eigentlich wichtig, dass man das auch benennt, dass Bio noch nicht so effizient ist, wie das eigentlich sein müsste, um konkurrenzfähig zu sein mit den anderen Produkten.
Schauen wir uns jetzt mal die andere Seite an, die der Konsumenten. Fragt man Menschen, wie wichtig ihnen Umwelt- und Tierschutz beim Lebensmitteleinkauf sind, sieht auch hier die Entwicklung zunächst rosig aus. Nielsen ist ein Datenanalyseunternehmen für Verbraucher und Märkte. In einer neuen Studie aus dem Februar dieses Jahres haben sie 11.000 Haushalte in Deutschland befragt und herausgefunden, für mehr als die Hälfte der Deutschen spielt das Tierwohl bei der Ernährung eine wichtige Rolle, für 65% ist Umweltschutz wichtig und 63% legen Wert auf Regionalität. Wie passt das mit dem 5%igen Biomarktanteil zusammen? Wenn alle ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen würden, müssten die Verkaufszahlen anders aussehen. Woher kommt also diese Differenz? Gabriele Naderer ist Psychologin und Spezialistin für Käuferverhalten an der Hochschule Pforzheim und nennt dafür gleich mehrere Gründe. Sie sagt, damit eine Verhaltensänderung beim Einkauf wirklich stattfindet, müssen gleich drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein.
Das eine ist ein gewisses Maß an Involvement, das kann man auch übersetzen mit Engagement, Interesse, Bereitschaft, Problembewusstsein. Das ist eine notwendige, aber leider noch keine hinreichende Bedingung. Die anderen beiden Bedingungen, die eigentlich noch hinzukommen müssen, ist zum einen die Frage der Kompetenz des Wissens, nämlich Nachhaltigkeit von Produkten zu beurteilen. Und der dritte Punkt, tatsächlich Handlungsbarrieren, beziehungsweise hat der Konsument auch wirklich entsprechende Handlungsalternativen.
Erst wenn all das zusammenkommt, kann man davon ausgehen, dass die guten Vorsätze auch in die Tat umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass solche Umfragen sehr hypothetisch sind. Im Supermarkt selbst muss man aber ganz konkrete Entscheidungen treffen, die man in der Befragungssituation oft gar nicht voraussehen kann. Auch das erklärt den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Gabriele Naderer nennt noch ein weiteres interessantes Phänomen, das wir vermutlich alle kennen. Wir neigen dazu, uns Rechtfertigungsstrategien zurechtzulegen, wenn wir nicht so gehandelt haben, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Das begründet die Psychologin mit der sogenannten kognitiven Dissonanz.
Dann müssten wir annehmen, dass diese Konsumenten, aber jetzt mehr unbewusst, eigentlich unter dem unbewussten Gefühl der Disharmonie, der Inkonsistenz leiden. Das heißt, wir haben als Menschen natürlich immer das natürliche Bedürfnis, unserem Selbstbild gegenüber positiv zu stehen. Das heißt, quasi so ein Stück weit mit unserem Verhalten im Reinen zu sein. Wenn wir uns nicht so verhalten, wie es unserer Einstellung entspricht, dann ist es eigentlich eher intuitiv, dass wir nach Mechanismen suchen, die es uns erlauben, quasi mit uns selbst wieder im Reinen zu sein. Und das sind genau diese Rechtfertigungsstrategien.
Da trickst uns unser schlechtes Gewissen quasi einfach aus. Und dieses schlechte Gewissen machen sich auch die PR-Abteilungen der Lebensmittelfirmen zunutze. Und das schon seit Jahrzehnten. Von einer Art modernem Ablasshandel mit unserem grünen Gewissen berichtet der Regisseur Werner Bothe in seinem Dokumentarfilm Die grüne Lüge.
Das heißt, Firmen schreiben auf ihre Produkte, dass die Produkte nachhaltig seien oder grün oder fair. Und man hat oft ein Gespür, dass da irgendetwas so nicht stimmt, dass da irgendwas grüner verkauft wird, nachhaltiger verkauft wird, als die Produkte eigentlich sind.
Dieses Phänomen kennt man auch unter dem Begriff Greenwashing. Die Konzerne waschen ihr Image durch vermeintlich nachhaltige Produkte rein und auch das Gewissen derjenigen, die das Produkt kaufen, wird dadurch entlastet. Es entsteht der Eindruck, man könnte durch den Kauf bestimmter Produkte selbst ganz bequem ein Stück zu einer besseren Welt beitragen. Konsum als Weltrettungsstrategie ist aber natürlich völliger Quatsch. Erst recht, wenn es sich überhaupt nicht um grüne Produkte handelt und die Konzerne in Wahrheit die Umwelt zerstören. Das passiert in der Lebensmittelindustrie im großen Stil. Palmöl ist so ein Beispiel. Für die riesigen Monokulturen wird fast immer kostbarer Regenwald gerodet. Nachhaltige Produktion ist praktisch fast nicht möglich. Und trotzdem findet man es auch in unzähligen Bioprodukten. Die Ausbeutung und das Zerstören natürlicher Ressourcen und Lebensräume ist für viele Konzerne kein Nebeneffekt, sondern Kernbasis ihres Profits. Dort sieht auch Werner Bothe die eigentliche Problematik.
Die große grüne Lüge ist, dass man die Verantwortung darüber, ob die Welt zugrunde geht aufgrund der Produkte und der Herstellungsformen, auf uns abschiebt. Und in Wirklichkeit müssen wir die Verantwortung aber dorthin geben, wo sie hingehört, nämlich zu den Konzernen, die Produkte herstellen auf umweltzerstörerische Weise. Und wir müssen die Verantwortung dorthin geben und einfach die richtigen Gesetze dafür verabschieden, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass die Industrie Produkte herstellt und dafür Menschen das Trinkwasser wegnimmt, Menschen das Land wegnimmt, Menschen das Leben wegnimmt, beziehungsweise die Umwelt vernichtet, systematisch vernichtet.
Auch wenn der Einzelne gerne Verantwortung übernehmen und sogenannte grüne Lügen vermeiden möchte, kann er das oft gar nicht. Weil die Herstellungsverfahren so kompliziert und untransparent sind, dass niemand mehr sagen kann, ob ein Produkt okay ist oder nicht.
Natürlich sind wir mitverantwortlich, aber diese Mitverantwortung müssen wir einfach als Bürger und Bürgerinnen verstehen und sagen, wir haben ja einerseits Verpflichtungen, um uns darum zu kümmern, dass es anderen Menschen gut geht oder dass die Umwelt nicht komplett ruiniert wird. Und vor allem haben wir auch Rechte und wir müssen uns auf unseren Rechten bestehen und müssen einfach sagen, ja hallo, die Produkte, die hergestellt werden, wir wollen, dass die in Ordnung sind.
Werner Bothe glaubt, dass sich stattdessen der Einzelne mit seiner Kaufentscheidung im Supermarkt oft alleingelassen fühlt. Dabei sollten wir uns eigentlich zusammentun. Er wünscht sich eine Welt, in der keine Nachhaltigkeitssiegel mehr nötig sind. Es wird also deutlich, wie viel Unklarheit noch herrscht in all den Bereichen rund um einen umweltfreundlichen Lebensmittelkonsum. Und diese Unklarheit, die führt dazu, dass die verschiedenen Akteure nicht immer an einem Strang ziehen. Da geht es nicht nur um Mensch und Politik, auch unsere Psyche kann uns einen Strich durch die Rechnung machen. Es ist also wichtig, über genau diese ungeklärten Dinge zu sprechen. Seien das Bio-Verkaufszahlen, schlechtes Gewissen beim Einkaufen oder grüne Produkte, die gar nicht so grün sind.